Wir befinden uns als Gemeinde ja in dieser Advents- und Weihnachtszeit zur Zeit in der Themenreihe Begegne Gott. Und wenn ich jetzt die Frage stellen würde an etliche von uns, die mit Gott leben, wo hast du Gott erlebt in diesem Jahr, also im Jahr 2019, wo bist du Gott begegnet? Wie sah deine Begegnung mit Gott aus? So bin ich mir ziemlich sicher, es würden einige Antworten kommen, höchstwahrscheinlich nicht alle, aber manch einer würde sagen, ich bin Gott begegnet, indem er auf ein Gebet von mir geantwortet hat. Ja, ich habe für etwas gebetet und Gott hat dieses Gebet erhört. Ich musste eine schwere Entscheidung treffen auf der Arbeit, habe um Frieden gebeten und Gott hat mir Ruhe gegeben und die Kraft, die Entscheidung zu treffen. Ich war in einer schwierigen Situation, habe um Kraft gebeten und Gott gab mir die Kraft. Ich habe auf eine Prüfung gelernt, habe gebetet und habe die Prüfung bestanden. Ich habe meinen Traumpartner fürs Leben gefunden. Was weiß ich, was das war. Aber mit Sicherheit kennen wir das, dass wir in Gebetserhörungen Gott begegnen. Wir sehen darin, dass Gott wirkt, dass Gott lebendig ist. Es gibt dann aber auch solche Situationen, und ich denke, die kennen auch einige von uns, dass man betet, ja, und Gott antwortet auf die Gebete anders, als man es gerne hätte. Und da ist es schon weitaus schwieriger für uns zu sagen, da bin ich auch Gott begegnet. Ich stelle immer wieder fest, ich bin jetzt seit über 10 Jahren mit Jesus unterwegs, dass dieses Thema für uns Christen irgendwie so ein unangenehmes Thema ist, wenn Gott auf Gebete nicht antwortet. Ja, ich stelle immer wieder fest, uns geht es darum, vieles schön zu reden, was man mit Gott erlebt. Was ist aber, wenn Gott Gebete anders erhört, als wir es gerne hätten? Und so soll das Thema der heutigen Predigt sein. Also wir werden uns nicht mit der Frage beschäftigen, warum Gott manche Gebete nicht erhört. Also ich maße mir nicht an, die Antwort auf diese Frage zu haben. Aber mit der Frage, wie können wir Gott begegnen, sodass diese Begegnung uns verändert, wenn Gott unser Gebet nicht erhört. So habe ich die Predigt überschrieben mit den Worten, begegne Gott in deinem unerhörten Gebet. Ja, das ist bewusst doppeldeutig, weil es einerseits ein Gebet war, das nicht erhört wurde und andererseits war es aber auch so ein unerhörtes, also so ein fast schon unverschämtes Gebet, das hier an Gott gerichtet wurde. Und so lade ich uns ein, gemeinsam unser Lieblingsbuch der Bibel aufzuschlagen, 5. Mose. Also Ich meine es ernst, ich finde 5. Mose, das ist genial. Früher habe ich gedacht, das sind nur Gesetze, bis ich das selber so für mich durchgelesen habe in meiner stillen Zeit. Und das ist der Wahnsinn. Da geht es wirklich darum, was Gott wichtig ist bei der Beziehung zu ihm und uns Menschen. Worauf es Gott wirklich ankommt. Da geht es ganz stark um das Herz, um die Herzenshaltung. Und dort lesen wir in Kapitel 3 die Verse 23 bis 28. Und diese Verse würde ich gern mit uns vorlesen. 5. Mose 3, ab Vers 23. Und ich flehte zu jener Zeit zum Herrn um Erbarmen. Herr, du hast begonnen, deinen Knecht deine Größe und deine starke Hand sehen zu lassen. Denn wo im Himmel und auf Erden ist dein Gott, der so etwas wie deine Werke und wie deine Machttaten tun könnte? Ich möchte doch auch hinüberziehen und das gute Land sehen, das jenseits des Jordan liegt, dieses gute Bergland und den Libanon. Aber der Herr war euretwegen über mich erzürnt und hörte nicht auf mich. Und der Herr sprach zu mir, lass es genug sein, rede mir nicht mehr weiter von dieser Sache. Steige auf den Gipfel des Pisga und erhebe deine Augen nach Westen und nach Norden, nach Süden und nach Osten und sieh mit deinen Augen, denn du wirst nicht über diesen Jordan gehen. Und beauftrage Josua, stärke ihn und festige ihn, denn er soll vor diesem Volk hinüberziehen und er soll ihnen das Land, das du sehen wirst, als Erbe austeilen. Also wir sehen, da betet jemand und Gott antwortet, wir würden fast schon sagen, unerwartet hart auf dieses Gebet. Gott schweigt nicht nur, Gott sagt nicht einfach nur nein, er sagt sogar, lass gut sein, du brauchst nie wieder dafür zu beten. Ich werde dir diesen Wunsch nicht erfüllen. Ich flehte zu jener Zeit, wer ist diese Person, die hier zu Gott fleht? Das ist natürlich Mose, der dieses Buch geschrieben hat oder den größten Teil dieses Buches. Mose war ein früherer Schafhirte, war aber mittlerweile der Anführer des Volkes Israel. Was war das Volk Israel? Es war das auserwählte Volk Gottes. Also Gott hat aus der hoffnungslosen Menschheit, hat er sich ein Volk ausgesucht und hat gesagt, durch dieses Volk werde ich meine Hoffnung wieder in die Welt bringen. Durch dieses Volk werde ich wieder unter Menschen leben. Das kann man im ersten Buch Mose nachlesen, im ersten Buch der Bibel. Und dieses Volk wurde aber unterdrückt von Ägyptern und dann entscheidet sich Gott dazu, dieses Volk zu befreien aus der Unterdrückung. Und Gott verspricht dem Volk, ich werde euch in ein neues Land führen, ich werde euch ein Land schenken, wo ich selbst mitten unter euch leben werde. Und in diesem Land werdet ihr leben, das wird Himmel auf Erden sein. Und andere Völker, die ganze Welt soll durch euch sehen, wie gut es ist, an den lebendigen Gott zu glauben. Das können wir im zweiten Buch Mose nachlesen. Und im dritten Buch Mose, da lesen wir Gesetze, wie Israel zu leben hat, weil Israel soll sich unterscheiden vom Rest der Welt, weil der heilige Gott unter ihnen wohnt. Und wenn wir das dann weiterlesen, das Buch vierter Mose, da stellen wir fest, oder eigentlich schon früher, Israel ist nicht besonders gut darin, auf Gott zu hören und nach Gottes Gesetzen zu leben. Israel rebelliert, Israel versagt einfach auf der ganzen Linie. Und auch Mose selbst, der Anführer, der einen sehr, sehr guten Job macht, versagt auch. Das können wir nachlesen in 4. Mose 20. Da gibt es eine Situation, wo Mose überheblich wird, er beschimpft das Volk, er maßt sich an, auf gleicher Stufe zu stehen wie Gott. Auch eine sehr faszinierende Geschichte, 4. Mose 20. Und dann sagt Gott zu Mose dasselbe, was er davor schon zu den Israeliten gesagt hat: Du wirst nicht in dieses versprochene Land kommen. Das müssen wir uns so vorstellen, hier war Ägypten und hier wurde das Volk Israel wurde rausgeführt. Und weil das Volk aber Gott nicht vertraut hat, hat Gott das Volk hier 40 Jahre lang umher wandern lassen. Also für eine Strecke von 11 Tagen ungefähr, so steht es in 5. Mose, hat das Volk 40 Jahre gebraucht. Einfach, weil das von Gott auf die Probe gestellt wurde. Und die allermeisten sind in der Wüste gestorben und jetzt ist eine neue Generation da. Und jetzt sind wir beim Buch 5. Mose, jetzt ist Israel kurz davor, die sind ungefähr hier, und sie sind kurz davor, das verheißene Land endlich einzunehmen, endlich einzuziehen in dieses Land, das Gott versprochen hat. Also es ist soweit, Aufbruchstimmung. Die größte Hoffnung für jeden Israeliten, stellt euch vor, du lebst als Nomade, du lebst als Umherwandernder durch die Wüste und du bekommst von klein auf gesagt, das ist nicht unser Zuhause, auf uns wartet ein herrliches Land. Und jetzt steht das ganze Volk vor diesem herrlichen Land. Es ist kurz davor, ein neues Zeitalter in ihre Geschichte einzuleiten. Und so kann ich mir vorstellen, dass auch Mose sich nochmal gewagt hat, dieses Gebet an Gott zu richten. Wir stellen fest, dass dieses Ereignis, dass Gott zu Mose gesagt hatte, du wirst nicht in dieses Land einziehen wegen deines Ungehorsams, dass das Mose zu schaffen gemacht hat. Weil wir lesen immer wieder in 5. Mose 1, Vers 37 zum Beispiel, da sagt Mose, auch gegen mich wurde der Herr zornig, euretwegen, also er beschuldigt hier das Volk sogar, und sprach, auch du sollst nicht hineinkommen. Also Mose erwähnt das immer wieder, man sieht, der ist so richtig traumatisiert. Also es war sein größter Wunsch, in dieses Land einzuziehen. Und nichts auf der Erde hatte sich mehr ersehnt. Das war sein Gebetsanliegen Nummer eins. So wie wir vielleicht auch Dinge haben, für die wir einfach ständig beten, die für uns ganz weit oben sind auf der Prioritätenliste, in unseren Gebetslisten. Und Mose fleht hier um Erbarmen, das ist ein ganz starker Ausdruck. Wir können zum Beispiel im Buch Esther nachlesen, wie die Königin Esther sich vor den König wirft und sie weint und sie fleht ihn an. Also das ist wirklich, das drückt vollste Abhängigkeit aus. Also Mose, wir können das immer wieder nachlesen, in 2. Mose, in 4. Mose, ich habe mich damit mal beschäftigt, einfach das selber für mich gelesen in der stillen Zeit, um zu lernen von Mose, was man als Leiter zu tun hat. Und mir ist aufgefallen, dass Mose immer wieder ins Gebet geht, wenn er Probleme hat mit dem Volk. Und er betet immer wieder, wir können das immer wieder nachlesen, aber nirgends steht so ein harter Ausdruck, dass er so betet. Also da können wir als erstes für uns mitnehmen, ja, begegne Gott in deinem unerhörten Gebet, indem du mit Gott im Gebet ringst. Denn das Gebet mehr ist als nur so eine oberflächliche Floskel oder so ein Aufsagen von Dingen, die ich gerne hätte, sondern wir sehen hier, es gehört auch mal dazu für unseren Glauben, so richtig von Gott in die Knie gezwungen zu werden, mit Gott zu ringen. So wie Jakob aus der Geschichte in 1. Mose, der mit Gott wirklich körperlich ringt und sagt, ich lass dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Solche Gebetszeiten gehören zu unserem Leben dazu. Das bringt uns näher zu Gott, das vertieft unseren Glauben. Wann hatten wir das letzte Mal so eine Gebetszeit? Wann hatten wir das letzte Mal so eine Phase, wo wir von Gott so richtig in die Knie gezwungen wurden? Ich habe selber in der Vorbereitung festgestellt, dass ich das schon seit, weiß nicht, Wochen, vielleicht noch länger, nicht mehr hatte. Und ich habe es vermisst. Weil dann mein Glaube sich auf so einer oberflächlichen Ebene abspielt. Und dann schenkt Gott aber solche Situationen ins Leben und dann kann ich einfach nicht anders, als in die Knie zu gehen und zu ringen mit ihm im Gebet. Und vielleicht so wie Moses, und zum wiederholten Mal dasselbe zu sagen. Ja, das gehört manchmal auch dazu im Gebet. Wir hatten ja uns mit Römer 8 beschäftigt, jetzt in den letzten Sonntagsgottesdiensten vor dieser Predigtreihe. Und ich finde das Kapitel so ermutigend, gerade was unser Gebetsleben angeht, wo wir Vers 26 nachlesen können. Ja, wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Also solche Gebetszeiten, wo wir nicht mal wissen, was wir noch beten sollen, weil uns vielleicht die Worte schon fehlen. Und da aber zu wissen, ja, das, was Mose, wovon Mose keine Ahnung hatte, dass der Geist Gottes in uns ist und wir in diesem Ringen mit Gott gestärkt werden oder dass wir darin überhaupt erst in der Lage sind, unsere Gebete an Gott zu richten, weil der Geist Gottes in uns ist. Also die Begegnung mit Gott spielt sich nicht in solchen oberflächlichen Gebeten ab, die man wie so eine fromme Zutat für einen schönen Tagesablauf so hinzutut oder so eine Floskel, sowas, ja, gehört halt dazu zum Christsein. Nee, die richtige Begegnung mit Gott, die beginnt da, wo ich mit Gott kämpfe im Gebet. Und dann lesen wir, wie Mose Gott erstmal anbetet, ja, und ihn preist. Und er sagt hier, Herr, Herr, du hast begonnen, deinen Knecht deine Größe und deine starke Hand sehen zu lassen. Denn wo im Himmel und auf Erden ist ein Gott, der so etwas wie deine Werke und wie deine Machttaten tun könnte? Also hier sehen wir, wie Mose einfach seine Beziehung zu Gott beschreibt. Ja, er sagt hier, Herr, ja, er bezeichnet, hier steht ja zweimal Herr, das zweite ist einfach der Eigenname Gottes, also ich bin, der ich bin, und das erste Wort, das ist tatsächlich, das bringt zum Ausdruck, ich bin nichts weiter als ein Sklave. Und das sagt er ja wortwörtlich auch, ja, du hast begonnen, dein Knecht deine Größe sehen zu lassen. Also die Beziehung ist hier klar, ja, Gott und Mose stehen überhaupt nicht auf einer Stufe. Mose weiß, dass er hundertprozentig abhängig ist von Gott. Das heißt, Mensch nichts ist als ein Sklave, als ein Knecht, Diener. Und das macht uns auch so unsere Beziehung zu Gott deutlich, oder unsere Rolle, wenn wir uns mit Gott vergleichen. Also begegne Gott in deinem unerhörten Gebet, in dem dir bewusst wird erstmal, wer Gott ist und wer du bist. Das müssen wir uns vor Augen führen, bevor wir überhaupt beten. Dass Gott nicht unser Kumpel ist, der daran interessiert ist, uns ein tolles religiöses Gefühl zu geben. Sondern in erster Linie
wie wird Gott hier beschrieben? Wo im Himmel und auf Erden ist dein Gott, der so etwas wie deine Werke und deine Machttaten tun könnte? Also Mose, dem fehlen die Worte, um Gott zu beschreiben, weil er diese Wunder mit Gott erlebt hat, weil er weiß, wie allmächtig dieser Gott ist, weil er diesen Gott gesehen hat, wie er gehandelt hat in seinem Leben. Und das führt er sich nochmal vor Augen und bringt dann seine Bitte vor Gott. Also er ist hier ganz klein vor Gott. Ein befreundeter Pastor aus der Ukraine hat es mal so formuliert, ja, ich weiß nicht, ob der Vergleich von ihm kommt oder ob das vielleicht irgendwo gelesen hat oder gehört, aber er hat gesagt, was ist der Unterschied zwischen Christen im ersten Jahrhundert und Christen im 21. Jahrhundert? Christen im ersten Jahrhundert haben gebetet, rede Herr, dein Knecht hört. Und wir Christen im 21. Jahrhundert, wir beten, höre Herr, dein Knecht spricht. Merkt ihr den Unterschied? Hier macht sich Mose bewusst, es geht nicht um mich. Ja, also wie er das formuliert. Du hast begonnen, deinen Knecht, deine Größe, deine starke Hand. Ja, wo ist im Himmel und auf Erden ein Gott, der so etwas wie deine Werke, deine Machttaten tun könnte? Also im Gebet stelle ich fest, das Universum, das dreht sich ja gar nicht um mich. Es dreht sich nicht um Alex Dallinger, muss ich immer wieder feststellen. Und das ist auch gut so, ja, weil es wäre unfair gegenüber anderen. Um was dreht es sich tatsächlich? Es ist Gottes Geschichte. Es ist Gottes Geschichte. Es ist Gottes Geschichte mit dieser Welt. Und wir dürfen ein Teil davon sein. Und das ist das Beste, was uns passieren kann. Und Gott möchte uns mitnehmen in diese Geschichte und uns einen Platz geben in seinem Reich. Und nichts erfüllt mehr. Aber es ist trotzdem Gottes Geschichte, nicht deine und meine Geschichte. Das müssen wir uns vor Augen halten. Ja, das berühmte Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, das Vater unser, ja, wie beginnt es? Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und erst dann, ja, werden natürlich auch unsere Anliegen aufgezählt. Unser tägliches Brot gib uns heute. Ja, wir dürfen dafür beten, aber in erster Linie geht es um Gott. Also das Gebet ist nicht dazu da, dass Gott auf uns ausgerichtet wird, sondern dass wir uns auf Gott ausrichten. Also nochmal, ich begegne Gott, ich habe eine wirkliche Begegnung mit Gott, wenn mir bewusst wird, wer Gott ist und wer ich bin. Das ist eine wahre Begegnung mit Gott. Ja, und das Schöne ist ja für uns, die wir Kinder Gottes sind, da ist Gott doch so viel mehr als nur ein Herrscher, als nur der Lenker der Geschicke, als nur der Weltbeherrscher des Universums. Gott ist für uns auch ein liebender Vater, ja, der an seinen Kindern Interesse hat, der weiß, was wir brauchen, der uns um uns sorgen möchte. Ja, so wie wir auch in Römer 8 lesen, wir haben nicht nur einen Geist der Knechtschaft oder wir haben keinen Geist der Knechtschaft, dass wir Knechte sind, weder zur Furcht, sondern wir haben einen Geist der Sohnschaft, der uns rufen lässt, aber Vater, ja, wir können zu Gott Papa sagen, wir stehen auf einer Stufe mit Jesus, was die Beziehung zu Gott angeht, weil Gott uns in diese Beziehung mitnimmt. Ist das nicht eine wunderbare Nachricht? Dass Gott mehr ist als ein Sklaventreiber, ja, darum geht es doch gar nicht. Er ist ein liebender Vater und finde, ja, Matthäus 6, Vers 8, da Jesus sagt er in der Bergpredigt, kurz bevor er das Vaterunser gibt, sagt er hier, euer Vater weiß, was ihr benötigt, noch bevor ihr ihn darum bittet. Und ich finde, diese Stelle verdeutlicht sehr gut, wer Gott ist und wer wir sind. Also Gott in erster Linie ein Vater, das drückt Liebe aus, das drückt Fürsorge aus und wir sind in erster Linie, wir haben Nöte. Lasst uns das vor Augen halten, liebe Geschwister, wenn wir Gott begegnen wollen in der kommenden Zeit. Und dann formuliert Mose aber auch seinen Wunsch. Ja, das kommt natürlich bei ihm auch nicht zu kurz. Vers 25. Ich möchte doch auch hinüberziehen und das gute Land sehen, das jenseits des Jordan liegt, dieses gute Bergland und den Libanon. Das ist interessant, ja, wenn wir gerade Kapitel 3 lesen, da ist so eine richtige Aufbruchstimmung. Gott ist gerade dabei, etwas Großartiges zu tun. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Mose ja damit einsteigen möchte, so in diesen Neuaufbruch. Und ja, sagen wir, wie er das hier auch formuliert in Vers 23. Herr, du hast begonnen, deinen Knecht deine Größe sehen zu lassen, so nach dem Motto, das war doch erst der Anfang, oder Gott? Da kommt doch mit Sicherheit jetzt noch viel, viel mehr. Und deswegen gewähre mir doch meinen größten Wunsch, den ich habe. Und das ist für mich vorbildlich. Ja, ich finde es vorbildlich, weil Mose das mit Sicherheit nicht zum ersten Mal gebetet hat. Also ich nehme da für mich mit, ich begegne Gott, in meinem unerhörten Gebet auch, indem ich Gott ehrlich sage, worum es mir geht. Indem ich Gott ehrlich sage, worum es mir eigentlich geht. Also ich denke, wir können hier auf zwei Seiten fallen. Ja? Also auf der einen Seite, dass unser Gebetsleben so aussieht, eine Liste von Anliegen zum Abhaken und Gott soll bitte unterschreiben und seinen Segen dazugeben und Dankeschön, ich nehme das mit und genieße dann mein Leben. Das ist natürlich verkehrt. Was ist das für eine Beziehung? Genauso falsch ist es aber, wenn man schon so geistlich ist, dass man sich vielleicht nicht mal traut, irgendwie konkrete Anliegen an Gott auszusprechen. Also Mose betet hier ganz konkret um das, was er will. Jakobus, in seinem Jakobusbrief formuliert es auch treffend, er sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Also klarer geht es nicht. Wir sollen bitten, wir sollen konkret bitten. Konkret für das, was uns auf dem Herzen liegt. Ich muss da immer wieder an dieses Mädchen aus der Ukraine denken, aus dem Kinderheim, das Süßigkeiten wollte, weil es über Wochen hinweg keine Süßigkeiten im Kinderheim gab. Und ja, die Leiterinnen haben ihr versucht deutlich zu machen, ja, da müssen wir halt beten dafür. Es war einfach eine Knappheit an Süßigkeiten. Und das Mädel, so klein, also ich habe die Geschichte nur vom Hörensagen gehört, ist dann in Gang gegangen, hat so ganz verzweifelt sich hingestellt, Gaspold, Gaspold, also Herr, Herr. Sie hat nicht mal gesagt, was sie will, einfach nur Herr, Herr. Und ein paar Tage später kommt eine Spende aus den USA und es gibt eimerweise Nutella. Eimerweise Nutella. Weil Gott dieses Gebet dieses kleinen Mädchens erhört hat. Das ist nicht vorbildlich, ja. So seinen Wunsch Gott zu äußern, wie so ein Kind. 1. Petrus 5, Vers 7, ja, haben wir auch ein gutes Prinzip. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er ist besorgt um uns. Ja, das heißt, wir sollen die Sorgen wirklich konkret beim Namen nennen und auf Gott werfen. Also so steht es da drin. Nicht nur, weil Gott für uns sorgen will, sondern weil er besorgt um uns ist, weil er wirklich sich Sorgen macht um uns, weil wir ihm nicht egal sind, weil er es von uns hören möchte, was uns wirklich auf dem Herzen liegt. Mir persönlich hilft es auch, so ein Gebetstagebuch zu führen. Ich habe das dieses Jahr mehr oder weniger gemacht, dass ich wirklich konkrete Gebetsanliegen immer wieder aufgeschrieben habe. Also wofür ich bete. Und wenn man sich das so anschaut, dann stellt man fest, Gott erhört viel, viel mehr Gebete, als man glaubt. Das ist echt unglaublich. Also lasst uns lernen, ja konkret zu beten und darin Gott zu begegnen oder darin die Begegnung mit Gott zu suchen. Jesus sagt, Matthäus 6, Vers 7, ja auch in der Bergpredigt, wenn ihr betet, dann sollt ihr nicht plappern, dann sollt ihr nicht viel reden, so wie diese Menschen, die Gott nicht kennen. Weil sie glauben, je mehr sie reden, je geistlicher ihre Gebete formuliert sind, je schöner die Gebete klingen, desto mehr werden sie von Gott erhört. Jesus sagt, das ist aber nicht so. Weil euer Vater, der im Himmel ist, er weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn darum bittet. Also wir sollen nicht versuchen, Gott zu beeindrucken durch schöne, fromme Floskeln, durch vielleicht schöne Lobpreislieder, die korrekte Inhalte haben. Es geht darum, dass wir wirklich unsere Wünsche äußern. Ja, das ist fast schon unerhört, unverschämt, wie Mose darum bittet, aber darum geht es Gott. Also ich möchte ja Mose nichts unterstellen hier, aber irgendwie könnte es sein, dass das hier dieser Lobpreis, so ja Gott, wo ist dein Gott so wie du, dass das wie so eine Kulisse ist, wo er dann so sein eigentliches Anliegen reinschmuggelt. Also das, worum es ihm wirklich geht. Am Anfang schön Gott preisen und ja, aber eigentlich möchte ich ja in das Land. Könnte sein, ich will da jetzt nicht zu viel hineininterpretieren. Ja, das ist halt wie so mit Büchern. Bücher sehen schön aus im Regal und es gibt auch tatsächlich, gibt es bei Amazon, kann man bestellen, so Bucheinbände, also Attrappen, also einfach nur Einbände. Die kosten ein paar Euro, die kann man schön ins Regal stellen, das sieht wunderbar aus. Und von außen hin sieht es so aus, als ob man belesen ist und als ob man ja, ein Buchleser ist. Und dahinter ist aber wenig, ja, da ist keine Substanz. Da stecken dann andere, da kann man irgendwas anderes dahinter hinten reinstecken. Und so ist für mich auch eine Warnung an unsere Gebete. Ja, was steckt hinter unserem Lobpreis, was steckt hinter unseren geistlich formulierten Gebeten? Könnte es sein, dass dahinter sich eigentlich nicht so viel verbirgt? Könnte es sein, ich sage nicht, dass es so ist, aber ich glaube, es ist nicht schlecht, sich das immer wieder zu hinterfragen. Und dann kommt diese ja, tragische Antwort von Gott, in dem Gott sagt, nein. Aber der Herr war euretwegen über mich erzürnt und hörte nicht auf mich. Und der Herr sprach zu mir, lass es genug sein, rede mir nicht mehr weiter von dieser Sache. Ja, das ist im Hebräischen ist es so ein Wortspiel, das fällt uns im Deutschen nicht auf. Es gibt auch keine Bibelübersetzung, die das irgendwie annähernd rüberbringt. Weil dieses Wort erzürnt, das ist dasselbe wie in Vers 25, ich möchte doch auch hinüberziehen. Also eine mögliche Übersetzung wäre, Mose sagt, Gott, lass mich doch auch den Jordan durchkreuzen. Und das Einzige, was Gott durchkreuzt, sind die Pläne von Mose. So hart kann Gott sein. Also Rabbis, jüdische Ausleger haben selber schon festgestellt, dass das wie so eine, fast schon wie schwarzer Humor ist, wie Gott hier auf das Gebet seines Knechtes reagiert. Und ich kann mir vorstellen, dass er sich da in dem Moment von Gott verlassen gefühlt hat, dass er enttäuscht war. Dieser Gott, er hatte eine Beziehung zu Gott wie kein anderer Mensch, lesen wir. Und hier kommt so eine Antwort. Und wie geht es uns, wenn wir solche Phasen haben? Ja, gehen wir wieder. Also ich, komischerweise, wenn bei mir das Navi ausfällt, ja, aus welchem Grund auch immer, entweder kein Netz oder GPS-Störung und ich habe ab und zu solche Probleme, ich weiß nicht warum, aber ich fühle mich da wirklich irgendwie, ich könnte da durchdrehen innerlich, ich fühle mich da verlassen von allem, weil ich da total hilflos bin, ich weiß nicht, wo es hingehen soll. Und das ist ein lächerliches Beispiel. Aber haben wir nicht auch manchmal solche Phasen in unserem Glauben, ja, wo wir meinen, das war's, ich fühle mich wie von Gott verlassen. Ich weiß vielleicht, dass es nicht so ist. Das ist mir kopfmäßig schon klar. Aber ich fühle das gerade nicht. Und da können wir von Mose lernen, die Begegnung mit Gott im unerhörten Gebet zu suchen, indem wir vor Gott demütig bleiben. Auch wenn er unseren Wunsch jetzt nicht erhört, auch wenn er uns deutlich macht, es wird nicht das geschehen, was wir gerne hätten. Ja, und ich finde es faszinierend, dass Mose das jetzt nicht verschweigt, diese Episode aus seinem Leben. Dass er nicht so tut, als ob Gott, die Beziehung zu Gott immer wunderbar war und als ob es nur immer Hochs gab. Sondern er hat es hier aufgeschrieben in seinem Wort. Gott hat dafür gesorgt, dass wir auch solche Situationen haben. Damit wir merken, ja, das gehört dazu zu einer reifen Beziehung mit Gott. Weil wir durch solche Phasen ja auch reifer werden im Glauben. Weil wir dann nicht so sind wie ein kleines Kind, das anfängt zu schreien und zu stampfen, sobald es nicht bekommt, das, was es will. Sondern ja, wir bleiben nach wie vor Kinder Gottes, aber wir werden zu reiferen Kindern, die an Gott immer noch festhalten, obwohl er unseren Wunsch nicht erhört, unser Gebet nicht erhört. Dass unser Glaube nicht von Gebetserhörungen abhängig ist, sondern vom lebendigen Gott selbst. Dass es uns nicht um die Segnungen geht, die wir von Gott bekommen, sondern dass es um Gott geht. Nicht um den Gebenden. Nein, nicht um das Geschenk, sondern um den Gebenden. Und das ist hier wahre Größe. Ich finde, das zeigt auch, was Gott uns für eine Würde gibt, indem Gott überhaupt antwortet darauf. Indem Gott sagt nein. Indem Gott Mose hier eine menschliche Antwort gibt. Und im Wissen, dieser Mose wird dadurch nicht den Glauben hinschmeißen. Er ist reif genug, das auszuhalten. Macht das nicht wahren Glauben aus? Und Gott schuldet Mose auch keine Erklärungen hier, wie wir hier lesen können. Er sagt einfach, nee, hör auf, du brauchst nie wieder dafür zu beten. Das erinnert mich so ein bisschen auch an das Erlebnis, das Paulus hatte, über das er schreibt im 2. Korintherbrief, 2. Korinther 12, Vers 8, wo er dreimal auch zu Gott fleht, damit dieser Bote des Satans, ja, was auch immer das war, das Paulus da geplagt hat, damit dieser Bote des Satans von ihm lasse. Ja, und Gott hat zu ihm geantwortet, meine Gnade genügt dir, denn deine Kraft oder meine Kraft, ja, Gottes Kraft wird in der Schwachheit mächtig. Also wir sehen, auch solche Momente gehören zu unserer Beziehung mit Gott. Und da demütig zu bleiben und zu wissen, ich bleibe trotzdem nichts anderes übrig, als an diesem Gott festzuhalten. Und das heißt jetzt nicht auch, dass das Thema Gott, das Thema Glaube für Mose gelaufen ist. Ja, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, Gott beauftragt Mose hier sogar. Ja, Vers 27, steige auf den Gipfel, erhebe deine Augen, sieh das ganze Land und beauftrage Josua und stärke ihn und festige ihn. Also steige auf den Gipfel, das ist hier so ungefähr in diese Gegend, heutiges Jordanien, und da ist der Berg Nebo und von dort könnte die Aussicht so aussehen. Und da sagt Gott zu Mose, da sollst du hinaufgehen und das Land sehen, aber du kommst da nicht, also das ist grausam fast schon, als ob Gott Salz auf die Wunde streut von Mose. Also du wirst das Land sehen, schau es dir gut an und du wirst da nicht hingehen. Es gibt auch solche Momente in unserem Glauben, wo wir uns ausstrecken nach dem Ziel und es ist nicht zum Greifen da. Und hier ist es auffällig, ja, dass Gott trotzdem noch eine Vision hat für Moses, dass er noch einen Plan für ihn hat, dass er sagt, hier, beauftrage Josua, stärke ihn, weil er wird jetzt deinen Auftrag weitermachen. Das heißt, konzentriere dich bitte jetzt nicht auf dich selbst, sondern dreh dich um andere, macht Gott hier deutlich. Und du wirst vielleicht erleben, wie es doch Erfüllung gibt, obwohl dein persönlicher größter Wunsch, dein größtes Gebet nicht erhört wurde. Das erinnert mich an die Stelle, die wir Anfang des Jahres, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, aus Johannes 20 mal gelesen haben, wo Maria von Magdala sich um Jesus klammern möchte und Jesus sagt zu ihr, lass mich los, ja, halt mich nicht fest, sondern geh zu deinen Brüdern und sage, dass ich zu meinem Vater gehen werde. Also hör auf, dich um dich selbst zu drehen, auch wenn du diesen Wunsch jetzt gerne hättest. Sei für andere da. Also ich nehme da als letzten Punkt mit, für die Begegnung mit Gott, auch im unerhörten Gebet. Begegne Gott in deinem unerhörten Gebet, indem du Gottes Plan über deine persönlichen Wünsche stellst. Indem du Gottes Plan über deine Wünsche stellst. Denn das ist im Endeffekt das, worum es geht. Ja? Nicht um meinen Wunsch, nicht nur um meinen Willen, sondern um Gottes wunderbaren Plan. Und das zeigt wahre Größe im Glauben aus. Das zeigt wahren Glauben aus. Und, C.S. Lewis schreibt das in Dienstanweisung für einen Unterteufel, großartiges Buch. Ich habe jetzt noch mal mit eigenen Worten übersetzt. Satans Sache ist am meisten gefährdet, wenn ein Mensch, der sich nicht mehr danach sehnt, aber der immer noch es beabsichtigt, Gottes Willen zu tun, das ist so schön formuliert, also ich sehne mich nicht danach, Gottes Willen zu tun, ich will das nicht, aber ich habe das immer noch vor. Wenn dieser Mensch in ein Universum blickt, aus dem jede Spur von Gott gewichen zu sein scheint, Und dieser Mensch, der fühlt sich absolut verlassen von Gott. Und er sich fragt, warum er verlassen wurde und trotzdem gehorcht. Das ist für mich ein Ausdruck des wahren Glaubens. Und wenn wir das Buch 5. Mose weiterlesen, dann können wir feststellen, so war es bei Mose auch, im Kapitel 34, da steigt er tatsächlich auf den Berg und dort, das ist kurz vor seinem Tod. Und so ist Mose ein Beispiel für uns, ein ermutigendes Beispiel, wie man treu ist, auch wenn Gott das persönliche Gebet, den persönlichen größten Wunsch nicht erfüllt hat. Ohne nach Erklärungen zu suchen, ohne zu rebellieren. Ein anderes Beispiel ist mir da ganz wichtig geworden und damit möchte ich schließen. Und das ist ein Beispiel, das heute schon angeklungen ist in der Anmoderation. Das Beispiel von Jesus selbst. Und so schlage ich zum Schluss auf das Lukas-Evangelium, die Verse, die wir als Wochenvers haben und schauen uns die Begebenheit einfach nochmal an, was genau sich da abgespielt hat. In der Nacht, als Jesus verraten wurde und überliefert wurde und das größte Leid auf sich genommen hat, das ein Mensch je erlebt hat. Wo es heißt, und Jesus zog sich ungefähr einen Steinwurf weit von ihnen, von den schlafenden Jüngern, zurück und kniete nieder, betete und sprach, Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg. Also bitte, sorg doch dafür, dass ich dieses Leid nicht ertragen muss. Aber nicht mein Wille, sondern der deine. Dein Wille soll geschehen. Ich habe das einfach bildlich veranschaulicht. Jesus, der hier im Gebet ringt, der sich bewusst ist, wer er ist und wer Gott ist, wer der himmlische Vater ist. Jesus, der konkret ausgesprochen hat, was ihm auf dem Herzen liegt, der demütig bleibt vor Gott und er stellt den Plan seines Vaters über seinen persönlichen Willen, den er als Mensch hatte damals. Im Endeffekt, dein Wille soll geschehen. Das Gebet von Jesus war in dem Moment, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Sorge dafür, dass es einen anderen Weg gibt, als diese Leiden, die jetzt auf mich zukommen. Und dieses Gebet wurde nicht erhört. Gott hat das Gebet von Jesus, den Wunsch von Jesus hat er durchkreuzt, so wie er den Wunsch von Moses durchkreuzt hat. So wie er manchmal auch unsere Wünsche durchkreuzt. Aber was ist daraus entstanden? Aus diesem unerhörten Gebet von Jesus ist die größte Hoffnung entstanden für unsere Welt, weil Jesus dadurch erst überhaupt das Heil vollbracht hat, weil Jesus dadurch ans Kreuz gegangen ist, weil dadurch die Begegnung mit Gott überhaupt möglich ist. Weil Gott vor 2000 Jahren ein Gebet seines geliebten Sohnes nicht erhört hat. Und so ist es auch für uns ja eine Ermutigung, nach diesem Jesus zu suchen, nach diesem Jesus zu fragen. Wenn wir Jesus schon kennen, ja, wenn deine Sünden schon vergeben sind und du schon ein Kind Gottes bist, dann umso mehr ins Gebet gehen. Und uns von diesem Jesus verändern zu lassen, dass auch wir sagen können, ich kann Gott begegnen, auch wenn er meine Gebete nicht erhört.